Aufnahme darf gemacht werden.
Läuft. Werden Sie reich damit mit der Aufnahme? Verteilen Sie sie und verdienen Sie Milliarden und gucken Sie und
das
machen
Schönes. Problem wär's, man darf hier kein Mikrofon benutzen.
Darf
hier kein Mikrofon erlauben, weil man sich gegenseitig stört. Und deswegen ist hier
digitale Aufnahmegeräte.
Ja, das Problem, dass wir relativ laut reden müssen.
Gut.
Und die Möglichkeit wäre hier auf die neuen
näher herankommen. Kommen Sie näher.
Genau. Was ich Sie nur so ein bisschen beneide, so diese Möglichkeit, mit Astronomie zu arbeiten, in die Physik einzutauchen, mit Wissen zu arbeiten. Ich muss mehr so praktisch arbeiten, aber zu Wissen zu arbeiten, was Neues erforschen zu können, Themen vielleicht selbst bestimmen zu können, das finde ich fantastisch.
Das finde ich auch,
glaube ich.
Stimme ich Ihnen völlig zu.
Also,
das kann ich völlig verstehen.
Das ist nicht neidisch, das darf man nicht falsch verstehen. Da beneide ich Leute, die Sie da drum.
Aber ich verstehe das völlig. Das ist genau das, was natürlich mein Leben als Wissenschaftler auch ausmacht.
Es geht los. Ich darf also alle ganz herzlich begrüßen hier am Stand der Gemeinschaft katholischer Männer und Frauen und dem gemeinsam mit den evangelischen Akademikerschaft in Deutschland ist hier. Das ist ein gemeinsamer Stand. Zunächst darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Gerd Weckwerth. Ich bin Physiker und Kosmochemiker und bin seit 25 Jahren Leiter des AK Naturwissenschaft und Glaube hier in der Gemeinschaft katholischer Männer und Frauen. Und 10 Jahre lang Leiter eines Vereins Naturwissenschaft und Glaube, der sich gerade also dem Dialog von Naturwissenschaft und Glaube besonders verschrieben hat. So, jetzt kommt der Kaffee.
Danke.
Unser Gast, Dr. Harald Lesch, Professor für theoretische Astrophysik und hier an der hiesigen Ludwig-Maximilian-Universität, muss man kaum vorstellen. Er ist inzwischen vielleicht der bekannteste deutsche Professor und Wissenschaftsjournalist aufgestiegen. Er hat mittlerweile die Nachfolge von so Leuten wie Heumar von Ditfurth, Heinz Haber oder sowas angetreten innerhalb des Fernsehens. Und mit so Sendungen wie Alpha Centauri, Lesch und Co., Alpha bis Omega und jetzt halt im ZDF mit Abenteuerforschung und Lesch Kosmos. Heute Abend, glaube ich, ist auch was, Terra X.
Heute Abend gibt es Faszination Universum, genau.
Ja.
Aber es gibt einen Zweiteiler, der gibt es heute Abend und am Sonntag.
Gut, ja, also dauernd im Fernsehen präsent und meiner Meinung nach auch derjenige, der sich äußerst um den Dialog von Naturwissenschaft und Glauben verdient gemacht hat, weil leider die meisten anderen Kollegen ja gar nicht bereit dazu sind, über Themen wie Glück, Liebe oder so etwas zu sprechen. Von daher allein die Bereitschaft, darüber zu sprechen und das ernst zu nehmen und zu sagen und das nicht wegzuwischen, das ist, glaube ich, schon erstmal der wichtigste Schritt, um einen Dialog überhaupt aufzunehmen.
Also in dem Fall, wenn Sie ausdrücklich zum Beispiel auf Alpha bis Omega abheben, wo wir das ja gemacht haben, da geht es darum, der Thomas Schwarz ist ein guter Freund von mir. Also der Dialog, den ich treibe, bitte? Also er hat ja abgehoben darauf, dass ich mich als Physiker zu Themen geäußert habe, die erstmal auf den ersten Blick ja gar nichts mit Physik zu tun haben, aber die in dem Dialog zwischen Religion und Naturwissenschaft eine große Rolle spielen. Und diesen Dialog, den habe ich eigentlich mir nur leisten können oder kann ich mir nur leisten, in dem Fall, weil ich gute Freunde habe. Ja? Und in diesem Fall ist es der Thomas Schwarz, der ehemalige katholische Studentenfahrer von der Uni in Augsburg, mit dem ich sehr viel verbindet und wir angefangen haben, einfach mal so über diese Begriffe zu reden. Und dann sagte einer vom BR Alpha, hört mal, wir stellen mal eine Kamera dazu oder wir gehen mal irgendwo in die Natur und beobachten euch dabei. Ja, genau. Und das heißt, das sind halt auch, es sind immer solche persönlichen Punkte, ob das nur die Philosophie ist oder mit wem. Ich mache fast ausschließlich Fernsehen mit Freunden. Insofern müssen Sie meinen Mut nicht loben, sondern es hat viel damit zu tun, dass ich mit jemandem gerne vor der Kamera bin und ich auch mit jemandem streite oder ihn auf den Arm nehme, weil er eben ein Freund von mir ist.
Ja. Ich habe jetzt bei den letzten Vorlesungen meinen Studenten, neuen Studenten, habe ich da in der Vorlesung Herkunftsanalyse gesagt, ich habe hier ein Interview mit Herrn Lesch, sagten sie, toll, ganz fantastisch. Dann habe ich gesagt, ja, das ist beim ÖKT, beim Kirchentag. Oh, Kirchentag, nee, da wollen wir nicht gehen. Also da ist dann doch das Problem, dass diese Menschen in einer bestimmten Richtung vorgeprägt sind und die Themen nicht so offen und frei, wie sie halt in einem Krankenbereich sind.
Ja.
Ich habe hier ein paar Fragen jetzt vorbereitet.
Ja.
eine Frage, die haben Sie heute Morgen schon gestellt bekommen, aber es ist halt das, was bei den Fachfragen immer wieder am meisten interessiert, das ist die Frage nach dem Urknall. Aha. Und jetzt die Frage, ist das, wie gesichert ist heute der Urknall? Ihr Diplomvater, Professor Hans-Jörg Fahr, ist ja immer noch ein Gegner, will immer noch eine Art Steady State haben. Und es gibt eigentlich nur drei Indizien für den Urknall.
Aber immerhin, diese drei Indizien.
Ja. Kann man die auch anders interpretieren, wie es Herr Fahr meint, oder würden Sie das sagen, das ist gesichert?
Also heutzutage würde ich eine Theorie, ich habe ja das heute Morgen auch gesagt, von Wahrheit wissen wir nichts zu sagen. Wir haben eigentlich keine gesicherten Theorien, wir haben immer nur Theorien, die sich noch nicht als falsch erwiesen haben. So muss man ja argumentieren. Das heißt, wir irren uns ja so langsam empor. Ja. So, und jetzt haben wir bei dem Urknall, haben wir bis jetzt noch nichts gefunden, was ihm widerspräche. Was ich heute einer Theorie noch, also worauf ich eine Theorie untersuche, ist, was für ein Potenzial hat sie? Also was für ein Forschungspotenzial hat sie? Macht sie noch irgendwelche Aussagen darüber, die ich in Zukunft noch weiter erforschen könnte? Und da bin ich natürlich mit der Steady-State-Theorie, es war immer schon alles da, es war immer schon irgendwie und es wird auch in Zukunft irgendwie sein, bin ich forschungsmäßig an einem Punkt angekommen, dass da weiß ich nicht, wie man das überprüfen soll. Die Urknalltheorie ist eigentlich eine ständige Provokation, das heißt, sie reizt und damit macht sie Forschung möglich. Also in diesem Sinne würde ich die Urknalltheorie als das Arbeitspferd der modernen Kosmologie bezeichnen. Also ganz sicher sind wir auch deshalb, dass dann was dran sein muss, weil die Urknalltheorie verbindet die Elementarteilchenphysik mit der Physik des Universums.
Genau.
Und das ist natürlich ein ganz wichtiger, naturphilosophisch interessanter Punkt. Wenn es nur eine Natur gibt, dann müssen wir die Eigenschaften von Materie genauso erklären können wie die des Universums. Und dafür liefert das Urknallmodell eben die perfekte Kulisse. Ich kann mich in ein Universum zumindest gedanklich hineinversetzen, was so klein ist wie ein Atomkern, was so klein ist wie ein Quark oder noch kleiner. Und dann kann ich mich fragen, welche Eigenschaften muss das Universum damals gehabt haben und kann ich daraus wiederum Vorhersagen ableiten. Und dann sieht man eben den Zusammenhang zwischen so einem Experiment wie diesem Large Hadron Collider in der Schweiz und den großen Beobachtungen über die kosmische Hintergrundstrahlung. Und das sagt alles einzeln für sich noch nicht, dass es wahr ist. Also von Wahrheit wissen wir so nichts zu sagen. Aber das sind halt Aussagen und Experimente und Erkenntnisse, die sich gegenseitig stützen. Das ist wie so ein großer Teppich. Das ist kein Beton, also festgegossen, festgemauert in der Erde, sondern das ist wirklich nur so ein Teppich. Das ist ein Geflecht von Argumenten und das ist kein fliegender Teppich, aber es ist eben nur ein Teppich. Und das ist, also wir wüssten gerne mehr, aber deswegen arbeiten wir noch.
Gut,
das war jetzt eine lange Antwort, aber es ging nicht.
Ein Thema ist dabei natürlich die Naturgesetze. Das Thema, was jetzt das Naturwissenschaftler immer wieder interessiert, war, Sie haben es gemacht, aber es hat was mit Schöpfung auch zu tun, ist diese Feinabstimmung der Natur, Konstanten und der Naturgesetze. Viele meinen, das kann man nur mit dem Multiversum lösen, indem man halt sagt, es gibt unendlich viele ausgewählte Dinge. Aber natürlich ist auch für viele gläubige Menschen das der geniale Konstrukteur, der irgendetwas, zumindest das Potenziale gesetzt hat, eine Idee, die hinter diesen Naturgesetzen stehen oder dieser speziellen Auswahl stehen könnte. Wie sehen Sie das? Sehen Sie das nur in der einen? Oder?
Also die Frage, die Sie jetzt stellen, die passt wunderbar zu dem, was vorhin bei dem Gespräch auf dem Podium war, wo nämlich der Herr Röser gesagt hat, wir hätten die Welt entzaubert. Ja? Also entmystifiziert. Das stimmt überhaupt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir finden eigentlich immer mehr und mehr, wenn Sie von den Feinabstimmungen sprechen, heraus, also fast hätte ich gesagt, allmächtiger. Ja? Es ist ja so fein aufeinander abgestimmt, das hätte man gar nicht erwartet. Irgendwie würde man auch denken, als Konstrukteur, also im Rheinland, ich war ja lange Zeit im Rheinischen, würde man sagen, passt, wackelt und hat Luft. Also vor allen Dingen, das hat Luft, dass es eben auch mal schief gehen kann. Das ist mal so, das, also immer noch so ein bisschen was an Möglichkeiten, aber das ist ein bisschen also an Möglichkeiten das. Aber was wir herausfinden ist, genau so ist die Natur nicht, sondern sie ist extrem fein aufeinander abgestimmt. Da darf man wirklich nichts drehen, ohne dass man gleich die gesamte Konstruktion der materiellen Wirklichkeit zerstört. Und was immer das zu bedeuten hat, das wage ich nicht zu sagen. Ich habe nur große Schwierigkeiten damit, intellektuell auszuweichen auf ein Gebiet, wo ich überhaupt nichts mehr sagen kann. 10 auf 500 Multiversen oder Paralleluniversen, ja, dann kann ich auch sagen, die Welt ist eine Schildkröte, die auf einer Schildkröte steht, die auf einer Schildkröte steht. Ich habe ja keine Möglichkeit mehr, da irgendwas naturwissenschaftlich zu beweisen. Für mich der wesentliche Schwachpunkt an dieser Argumentation ist, sie bietet metaphysisch kein Neuland. Sie bietet mir ethisch überhaupt keine Anhaltspunkte, ob ich daraus was lernen könnte. Und genau deshalb, muss ich immer sagen, ist für mich der Glaube kein, kein wirklicher Konkurrent zu diesen Vorstellungen von irgendetwas, was über die Welt hinausgeht. Denn hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um den Zusammenhalt der Welt, aber auch vor allen Dingen das, was zwischen Menschen passiert. Und ich meine, wenn immer nur jemand sagt, ja, Gott ist da draußen, das haben wir ja vorhin auch gehört oder heute Morgen auch gehört, wie der Mainzer das so schön erzählte mit dieser Lückenbüßer-Variante. Nicht? Ich meine, was ist das für eine Lückenbüßer-Variante, wenn am Ende ein Gott übrig bleibt, der 10 und minus 35 Meter groß ist, kleiner geht es nicht mehr, und der vor allen Dingen eine Gemeinde hat, die nur noch von theoretischen Astrophysikern, ja,
besteht.
Das glaube ich, kann nicht sein Ziel sein, bin ich ganz sicher im Übrigen. Also insofern, die Feinabstimmung ist ein starker Hinweis, aber man sollte sie nicht zu einer Art von Gottesbeweis machen, sondern sollte eigentlich immer nur, oder sollte sie verwenden, zu sagen, die Naturwissenschaft hat die Welt nicht entzaubert, auf keinen Fall, sondern der Zauber ist eigentlich eher noch größer geworden.
Und dass wir darüber vielleicht nichts wissen können, wer der Konstrukteur ist. Ich meine, vielleicht eine ganz schlimme Annahme wäre ja, dass irgendwann mal ein Mensch die Fähigkeit besitzt, einen Urknall in einen anderen Raum zu erstellen. Ja. Ist sowas denkbar?
Also, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, obwohl ich inzwischen nicht mehr so sicher bin, weil immer wieder Dinge passieren, wo ich mir früher gedacht habe, das gibt es überhaupt nicht, das kann überhaupt nicht passieren. Gerade jetzt mit der Finanzkrise, da passieren Sachen, da
hatten Sie ja eben auch schon.
Das kann nicht sein. Ja. Also natürlich wird zum Beispiel im Rahmen Zusammenhang mit dem Large Hadron Collider wird ja sowas auch. Mensch, machen wir da nicht ein Tor auf in eine ganz neue Welt? Ja. Wir erzeugen schwarze Löcher und dann fliegt das da rein und dann wer weiß, wo das rauskommt. Also momentan würde man eher sagen, wir können das nicht und wir werden es wahrscheinlich auch nie können, weil offenbar zur Entstehung eines gesamten Universums muss man eine Welt schaffen können von dieser Größenordnung von 10 und minus 35 Meter. Das ist zurzeit die Standardvorgabe. Ja. Ob das weiterhin so bleibt, werden wir sehen. Aber wenn es tatsächlich so wäre, dann würde ich fast sagen, es ist das Ende der Welt. Also wenn Geschöpfe in einem Universum, ein anderes Universum schaffen können, dann ist alles möglich, weil wir werden dann eben nicht nur die Guten haben, die mit den weißen Hüten, sondern wir werden auch mit den schwarzen Hüten kriegen.
Genau.
Und dann können wir in jedem schlechten Science-Fiction-Roman nachlesen, was passiert, wenn einer die Raumzeit aufreißt oder sonst was. Ich bin allerdings guter Hoffnung, weil das bisher noch nie passiert ist, dass es auch tatsächlich nicht, also dass das Universum so stabil ist, dass sowas nicht passieren kann.
Ja. Gut, es gab Anfang der 20. Jahrhunderts einen Jesuiten, ja, Sie haben ja auch was mit den Jesuiten zu tun, indem Sie hier in München an der Hochschule der Philosophie Dozent sind.
Ja.
Der hieß Théa Desjardins und der hat, vielleicht am wichtigsten Satz, der gesagt hat, Gott hat die Welt so gemacht, dass sie sich selbst gemacht hat. Und die, die Naturwissenschaftler haben offenbar immer wieder mit ihm Probleme, weil sie sagen, angesichts der Zufalls- und der Naturgesetze, da kann es gar keine Ziele geben. Es kann gar nicht der Gegenstand göttlicher Ziele sein, wie diese Welt gemacht worden ist und vom Punkt Omega schon gar keine Rede, der noch auf irgendwas vorausbestimmt.
Ja, ja.
Was halten Sie davon?
Also ich bin Jardinist, würde ich fast sagen. Also
ich
bin Jardinist, also das würde ich sagen. Ich arbeite mit einem wunderbaren Kollegen zusammen, Christian Kummer, der immer und immer wieder, wenn er von Evolution spricht, genau daraufhin abfährt. Also das gehört zu dem, was man heutzutage Prozesstheologie nennt. Das geht auf, letztlich auch auf jemanden zurück wie Alfred North Whitehead. Also eine Art von Prozessmetaphysik, dass man nicht sagt, die Welt besteht aus einzelnen Dingen, als Substanzen, so wie Aristoteles, sondern dass man sich mal überlegt, ja, wie sind denn die Zusammenhänge in dieser Welt? Was ist denn das, was die Welt eigentlich ausmacht? Nämlich vor allen Dingen die Fähigkeit, immer wieder was Neues hervorzubringen. Das wird ja dann mit allen möglichen Worten umworben, also Emergenz und was weiß ich noch alles. Im Grunde genommen aber ist es genau das, vor dem wir ja fassungslos stehen. Wir kommen auf die Welt als Neuigkeit und die Welt ist aber schon da und während wir zum ersten Mal was von der Welt verstehen, verändert sie sich andauernd. Das interessiert einen am Anfang nicht mehr so, noch nicht so, aber irgendwann fängt man an zu registrieren, meine Güte, die Blätter fallen im Herbst, kommen aber grandioserweise, wie man ja in den letzten Wochen sehen konnte, auch im Mai immer wieder, mein Gott, was für eine Explosion der Natur. Das heißt, gerade dieses immer wieder neue Auftreten von etwas in so leichten Varianten vor allem, die sich auch so ein bisschen verändern, also nicht immer dasselbe, das ist eigentlich das, was die Welt für uns auch so lebenswert macht und so fantastisch macht. Deswegen würde ich zusammen mit meinem guten Freund und Kollegen Christian Kummer sagen, ja, der Mann hat völlig recht. Das ist auch unser Modell, mit dem wir philosophisch arbeiten. Ganz klar.
Ja, also ich arbeite auch mit der TA-Gesellschaft zusammen.
Ja.
Leider sehr überaltert.
Ja.
Und es ist schade. Ich glaube, dass der Mann bis heute nicht richtig genügend gewürdigt wurde. Und vieles, was er damals schon gefordert hat, ist auch bis heute noch offen und muss bis heute noch gefordert werden. Ich denke, eine Möglichkeit wäre, die Welt sich ein bisschen wie ein Spiel darzustellen und Gott als den Spiele-Erfinder sozusagen, der also nicht eine Welt gemacht, wo man genau sagen kann, hier, du schießt jetzt in der 89. Minute dein Tor, sondern er hat nur die Spielregeln erfunden. Und was abläuft, das bestimmen dann halt hier die Geschöpfe.
Genau. Also, es gibt gute Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten. Und dann ist man nämlich auch bei dem Prinzip der Evolution, wo man ja auch nicht notwendigerweise irgendeinen Konstrukteur braucht, der jetzt bei diesen Geiseltierchen da genau die Dinger da hingedreht hat, sondern man kann sich das Spiel ja auch so überlegen, es gibt zwei Möglichkeiten, einen Pfeil in die Mitte einer Zielscheibe zu bringen. Die eine Möglichkeit ist, per aspera ad astra, mit viel Schweiß lernst du, wie du den Bogen zu führen hast. Du musst also ewig und drei Tage tatsächlich immer wieder üben. Irgendwann triffst du die Scheibe, dann triffst du auch schon mal in der Mitte. Aber das, wenn wir jetzt mal überlegen, wir kommen auf die Welt und wir sehen überall nur Pfeile, die exakt in der Mitte sind. Dann hätte man den Eindruck nach diesem Modell, das ist ein genialer Meister. Meine Güte, der trifft jeden Pfeil. Die andere Variante ist viel einfacher. Man schießt einen Pfeil irgendwo hin und malt dann um die Stelle, wo der Pfeil getroffen hat, die Zielscheibe. Und das Malen in der Evolution ist... Also der Pfeil ist die Möglichkeit und das Malen der Zielscheibe ist die Anpassung dieser neuen Möglichkeit an die Umwelt. Je besser sie angepasst ist, umso genauer und genauer wird die Zielscheibe gemalt. Du kommst auf die Welt und du siehst natürlich nur die Treffer. Ja, was anderes gibt es nämlich überhaupt nicht. Die anderen sind ja verschwunden. Es gibt die berühmten Sachen mit, ich kann mir vorstellen, dass es fliegende Elefanten gibt. Oder gab, aber die waren zu schwer, sind abgestürzt und haben sich eben nicht mehr weiter vermehrt. Deswegen sehen wir heute keinen. Oder der kurzsichtige Affe ist nicht unser Vorfahre. Ne? Weil der greift am Ast vorbei und bumm, und das ging eben auch nicht. Also insofern.
Und halten Sie da auch noch einen Forschungsbedarf, also zum Beispiel zelluläre Automaten? Das ist so ein Weg, wie man heute Spiel in der evolutionären Spieltheorie in verschiedensten Bereichen anwenden kann. Die Idee wäre jetzt sowas wie Emergenz, also durch Beispiele, also im Stil eines Game of Life den 70ern, da aufzuzeigen. Man muss natürlich sich klar werden, was muss ich da eigentlich belegen.
Ja.
Es ist nicht so einfach, aber ich denke, da gäbe es Forschungsmöglichkeiten.
Ja, denke ich auch. Das ist eine lustige Variante. Man kann eine ganze Menge darüber rausfinden. Und vor allen Dingen wird man wahrscheinlich, genau wie wir Physiker inzwischen ja auch auf diese Feinabstimmung also abfahren, werden die Biologen merken, ach du lieber, also was auch immer, das ist ja alles extrem fein aufeinander abgestimmt. Und dann wird man wahrscheinlich sehen, Leben ist eine nicht so fein abgestimmte Art von Materie, wie zum Beispiel diese elementaren Naturgesetze, weil Leben lebt sehr stark davon, dass auch mal was schief geht. Also komplexe Systeme können erstmal ihre Vergangenheit vergessen, aber sie können lernen. Und das kann ein Elektron ja nicht. Ein Elektron ist ja strunzdumm. Also hat ja nichts anderes, einfach negativ geladen und Feierabend. Aber so ein Organismus kann etwas lernen, kann also Informationen auf merkwürdige Art und Weise speichern und das muss auch geschützt werden können. Möglicherweise wird man durch solche Spiele eben noch mehr darüber lernen, wie unglaublich fantastisch, wie verwoben die Welt eigentlich ist. Und diese Verwobenheit ist natürlich auch letzten Endes das, was wir ja direkt mit unseren Augen mitkriegen und wo man dann auch als Physiker einfach nur noch sagen kann, da gehe ich auf die Knie. Das ist einfach so toll. Das ist nicht erforschbar, das kann man nur in Teilen erforschen. Die Physik lebt ja davon, dass sie eben Dinge auseinandernimmt. Und wenn man Lebewesen auseinandernimmt, ist es tot, das ist dann schlecht. Also versucht man es eher in einer größeren Gemeinde dann zu betrachten, statistisch. Das sind alles Forschungsunternehmen, wo wir mit unseren normalen physikalischen Methoden gar nicht mehr drankommen. Wo man dann einfach sagen muss, ja, hier müssen wir anders arbeiten als mit diesem stark reduktionistischen Ansatz.
Also vielen Dank jetzt für die Fachfragen. Ich möchte jetzt noch am Schluss zwei Fragen stellen. Da geht es mehr um die Methodik, um die Frage, wie arbeiten jetzt die Leute zusammen? Forscher, Naturwissenschaftler und Glaubende. Ist es nicht so, dass Forscher eigentlich sich bewusst machen müssen, dass sie viel mehr glauben müssen oder dass sie mehr glauben, als sie eigentlich denken?
Ja.
Und dass Glaubende eigentlich viel mehr forschen müssten. Dass also sicher die Aufgabe des Glaubens ist, neugierig zu sein, zu forschen, die Welt weiter zu entdecken.
Klar, also die einen machen einen Riesenfehler, wenn sie meinen, sie müssten sich nicht drum kümmern. So nach dem Motto, die sollen mich mal füttern, dann werde ich das schon verstehen. Das wären gewissermaßen die interessierten Laien, die also mal eben eine E-Mail schreiben. Sagen Sie mal, was ist eigentlich Gravitation?
Ja.
Ja, über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Dann antwortet man nicht innerhalb von 5 Minuten. Ja, ich habe Ihnen am so und so vielen eine E-Mail geschickt, wieso antworten Sie mir nicht? Und wenn das nicht reicht, wird ein Brief geschickt, wird der Anwalt gedroht oder sonst irgendwas. Also das ist sicherlich eine übertriebene Variante, aber es taucht immer wieder mal wieder auf. Ja, doch, doch. So interessant. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist in der Tat, wir in der Forschung müssen uns natürlich immer wieder auch darüber im Klaren sein, was machen wir da eigentlich? Und da muss man jetzt natürlich eines sagen. Die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche führt eben auch zur Kommerzialisierung von Wissenschaft. Das heißt, wir müssen uns vor allen Dingen darum kümmern, woher kommt das Geld? Das Geld für Laboreinrichtungen, für die Mitglieder unserer Forschungsgruppen und so weiter. Und das führt zwangsläufig dazu, dass immer mehr und mehr Zeit damit verloren geht, entweder begutachtet zu werden, andere zu begutachten, Anträge zu schreiben oder sonst irgendwas zu machen, was mit wissenschaftlicher Arbeit gar nichts mehr zu tun hat. Das heißt, ein erheblicher Teil der Zeit geht flöten, was man früher vielleicht hätte auch dazu verwenden können, über das eigene Tun zu reflektieren. Alles das, was unsere Zeit ausmacht, ist ja vor allen Dingen weiter, 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 weiter. Schau nicht zurück, niemals. Reflektiere nicht über dein Tun, mach immer weiter. Zielvereinbarungen, da ist nicht vereinbar, dass zwischendurch mal halt gemacht wird und geguckt wird, was mache ich, habe ich gemacht, sondern das Ziel hat, hast du es erreicht oder nicht, dann kommen die nächsten Ziele. Also das ist ja diese ganz starke Progression nach vorne. Das heißt,
in der Kirche schon ein bisschen weiter.
Da, ja, aber ja, also die Geisteswissenschaften haben eigentlich insgesamt die Aufgabe ja zu reflektieren, so als eine Art von Innenbetrachtung der Gesellschaft. Ja. Aber die Naturwissenschaften haben völlig aufgehört, auch nur mal irgendwie zu reflektieren. Sie werden immer wieder mal von der Gesellschaft aufgefordert, stopp, 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 wir verstehen nicht, was ihr da macht. Ob es Atomkraft ist, ob es Biotechnologie ist und so weiter. Und dann heißt es immer, ja, muss jetzt weitergemacht werden. Ja, wir müssen ja weiterkommen, es muss ja weitergehen, weiter, 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 weiter.
Ja.
Und ich denke, da ist dringend angesagt, dass die Leute zur Ruhe kommen können auch mal wieder. Vielleicht auf diese Art und Weise auch mal wieder mehr zum Nachdenken kommen. Und nicht immer nur zum Vordenken. Es wird immer vorwärts gedacht.
Gehört das zur Ethik, die Ruhe?
Natürlich.
Also,
gut Ding will Weile haben, im wahrsten Sinn des Wortes. Und das können wir uns aber alles irgendwie nicht mehr leisten, offenbar. Ich weiß nicht warum, weil die meisten von uns machen ja keine Herzverpflanzung. Da spielt die Zeit eine Rolle. Aber bei dem, was wir da machen, auch bei vielen anderen Sachen, meine Güte, solange es keine kommerziellen Interessen gibt, gibt es eigentlich auch keine Fristen. Aber da in dem Moment, wo einer anfängt natürlich sagt, ja, wir müssen schneller sein als die anderen, weil die anderen arbeiten auch dran, dann können die ein Patent draus machen, dann können die reich werden und so weiter. Dabei wird man ja heutzutage ganz anders reich. Ne? Man kann ja irgendwie... Ja,
schnell was.
Ja, wir wetten mal. Ja?
Ja, genau.
Wir wetten auf den Niedergang der Welt. Was machen wir nach dem Weltuntergang mit unseren paar Milliarden?
Ja, so.
Also, das weiß ich noch nicht. Aber,
wer zahlt die dann aus?
Ja, Frau Merkel, die schnürt ein Paket.
Ja.
Nach dem Weltuntergang nicht?
Doch, doch, ganz sicher. Ganz sicher. Auch danach, es muss ja weitergehen. Auch nach dem Weltuntergang, muss ja weitergehen. Also, muss ja immer irgendwie.
Ja. Ja. Aber jetzt zum Schluss, also der Dialog Naturwissenschaft und Glaube... Der ist natürlich zentraler Punkt. Auch jetzt, ich glaube, viele Naturwissenschaftler haben ihn nicht so im Auge.
Ja.
Wir sind das vielleicht eher nicht.
Ja.
Aber glauben Sie, dass der im Augenblick auf einem guten Weg ist? Oder wie könnte man ihn nach vorne bringen? Was müsste man tun, um jetzt diese beiden Gruppen, Forschende, Wissenschaftler, mit den Glaubenden besser zu verknüpfen?
Also ich glaube, dieses Thema kann man überhaupt nur über eine ganz elementare menschliche Schiene verbessern. Und das ist, dass Menschen sich mögen und darüber anfangen zu reden. Ich habe neben dem Thomas Schwarz zum Beispiel einen wunderbaren Freund, der Armin Greiner, das ist ein katholischer Fundamentaltheologe. Armin und ich machen regelmäßig Seminare zusammen. Warum? Nicht, weil wir irgendwie das Interdisziplinäre im Hirn haben, sondern weil wir uns gern treffen, gern zusammen Mittagessen, dumm Zeug schwätzen. Ja? Und das heißt, wir haben ein Riesenvergnügen dabei, uns gegenseitig zu erzählen, was wir so treiben. Und dann entwickelt sich daraus, du lass uns doch ein Seminar machen, die weltanschaulichen Konsequenzen der Quantenmechanik. Dann kommt da die Hälfte Physikstudenten hin und die Hälfte Theologiestudenten. Das sind Menschen, die sich normalerweise an der Uni nie begegnen, niemals. Ja? Aber da tun sie es. Und dann lernen die auf einmal, Mensch, das ist auch interessant, was die anderen da so machen. Und das heißt, der ganze Dialog zwischen so weit entfernten oder scheinbar weit entfernten Punkten geht eigentlich immer nur über Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise sympathisch sind. Das kann man nicht von oben herab verordnet, sondern man kann eigentlich immer nur die Gelegenheit geben, da treffen sich Menschen, die sich interessieren. Und auf einmal ist es, aber das ist ja interessant, was sie da machen. Das ist ja sehr interessant. Ja. Und das ist die einzige Möglichkeit, diesen Dialog einfach auch tragfähig zu halten, weil es nämlich dann wieder welche gibt, die sagen, ich würde ja gerne, ich habe mich nur bis jetzt nicht getraut, jetzt sehe ich aber, dass der ja auch mit dem oder mit der, ja, der möchte ich ja auch machen.
Genau.
Ja, also es geht eigentlich nur darum, Vorbild zu sein und zu hoffen, dass es ein paar Leute gibt, die sich dasselbe weitermachen.
Ja. Alles andere kann man gar nicht machen. Und dieser Vorbildfunktion, da haben Sie jetzt schon sehr gut entsprochen. Also ich darf mich ganz herzlich bedanken.
Mein Vergnügen.
Bei uns auch da gewesen zu sein, den Sie heute schon so viel gemacht haben.
Dankeschön.
Wir haben noch was für Sie. Wir möchten Ihnen gerne einen Gruß ganz praktisch und aktiv mitgeben. Wir versuchen ja als Akademikerschaft den Dialog zu pflegen, so wie Sie es getan haben. Wir haben zum Beispiel den Hochschuldialog vor ein paar Jahren in Erlangen gehabt. Gott und die Wissenschaft vielleicht interessiert, also einfach aus Interesse des Schwaben, interdisziplinär. Vielleicht kann man daraus was machen. Ein bisschen Papier, Sie haben natürlich genug Papier, aber
Was denn? Tu es mit in die Tüte. Alle Hirschberg ist noch dabei. Okay, dann ist gut. Da steht ja alles drauf. Na, alles.